Ladies and Gentlemen, es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge heute, Folge 12, aber die Episode ist an sich gar nicht so wichtig, also die Nummer, sondern wir haben heute wahrscheinlich die meist dekorierte deutsche Powerlifterin bei uns zu Gast und es ist für uns eine...
Dekoriert?
Ja, oder? Eigentlich schon. Es ist für uns eine besondere Freude, sie hier willkommen zu heißen und zwar... Helena Mariella Decker. So, jetzt brauchen wir wieder die Klatscher. Applauso.
Applaus.
Das hörst du dann, wenn du die Folge hinterher hörst. Bei Andi war das auch, ne? Als wir den so.
Ja, klar. Ja. Also das, jeder. Die klatschen hier im Hintergrund alle.
Ja. Genau. Nach einigen Wochen hat es jetzt endlich mal geklappt, dass wir uns darum gekümmert haben, dich hier in den Podcast zu holen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das bin ich gar nicht gewohnt. Bei allen anderen war das ein bisschen entspannter, hatte ich das Gefühl. Aber jetzt ist es schon so ein bisschen aufregend. Ich weiß gar nicht genau, was wir heute alles besprechen. Maxi hat sich viel aufgeschrieben und aufschreiben lassen, habe ich gehört. Aber da sprechen wir dann in Ruhe drüber. Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben und ja, ich würde sagen, wie wir es bei allen unseren Gästinnen machen, sprechen wir erstmal so ein bisschen über deine Genese in Richtung Powerlifting. Ja? Also du bist jetzt schon ziemlich lange dabei, aber trotzdem immer noch sehr jung. Du bist ja noch Juniorin, jetzt dein letztes Juniorinnenjahr, glaube ich. Ne? Wie hat das alles angefangen? Wie bist du zum Coaching gekommen? Wie ist dein Werdegang auf der internationalen Bühne? Wirf uns doch einfach mal rein. Klär uns mal auf. Erleuchte uns.
Eieieiei, nach der Vorstellung werde ich ja erstmal richtig rot und aufgeregt. ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, wer ich bin. Also, ich bin
nur
Helena.
Auf Englisch.
Ach ja, doch, du hast gesagt, Helena Mariella Decker.
Helena Mariella Decker, wie man in Rumänien sagt. Wer hat das gesagt? Ah ja, doch, zwar die Kommentatorin.
Ja, genau, die sprechen das immer ein bisschen wild aus.
Ja, wirf uns da einfach erstmal rein. Du bist jetzt 23, bist letztes Jahr Weltmeisterin und Europameisterin geworden. Beides mit dem linken kleinen Finger eigentlich. Ganz easy, alles weggehebelt. Aber das ist ja nicht dein erstes Jahr auf internationaler Bühne. Wie lange machst du denn jetzt schon Powerlifting?
Also ich mache Powerlifting seit 2019 auf Wettkampfebene und Kraftsport mache ich jetzt, glaube ich, in meinem 8. Jahr oder so oder in meinem 7. Mhm. Und genau, ich bin seit jetzt 2 Jahren im deutschen Nationalkader, habe jetzt insgesamt 4 internationale Wettkämpfe gemacht, 3 deutsche Meisterschaften im Juniorenbereich. Ja, ich bin letztes Jahr, wie du schon gesagt hast, Welt- und Europameisterin geworden. Vorletztes Jahr bin ich auf Welt- und Europaebene 4. geworden, ganz knapp. Und ja, genau, das, so bin ich da. Das ist so mein Werdegang aktuell. Also.
Wie hat es denn damals angefangen? Also bei mir zum Beispiel war es ja so, ich habe vorher so XY verschiedene Sportarten gemacht und die haben mir alle nur so halb Spaß gemacht. Und dann bin ich irgendwann mal ins Gym gegangen mit einem Kumpel zusammen und war ich ein bisschen gefesselt. Bei mir hat es dann aber wirklich auch ziemlich lange gedauert, bis ich überhaupt wusste, was Powerlifting ist und was man da so macht und habe dann auch erst spät damit angefangen. Wie war das denn bei dir? Wie bist du ins Gym gekommen? Was waren so deine Beweggründe dafür?
Also bei mir war es eigentlich ganz ähnlich. Ich habe früher Tennis gespielt und irgendwann hat dann eine Freundin mich dazu überredet, mal mit ihr ins Gym zu gehen zum Zumba-Kurs.
Ja, geil.
Weil sie nicht alleine hingehen wollte und ihre andere Freundin abgesagt hatte. Und dann bin ich damit reingestolpert und es war wirklich die absolute Vollkatastrophe. Also ich weiß nicht, ob einer von euch beiden schon mal in einem Zumba-Kurs gesessen hat.
Ja, Falk dauert.
Ja, ich gebe ja die Zumba-Kurse.
Aber das ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe, weil du kommst da rein und ich hatte gar keinen Plan, was mich erwartet. Und alle kennen die Choreo, die Musik geht an, alle fangen an zu tanzen und du stehst da nur daneben und keiner sagt dir, was du machen sollst und tanzt immer so 4 Sekunden versetzt, so dass so halb nach, was die anderen alle um dich herum machen. Also es ist schon ein Wunder, dass ich überhaupt im Gym geblieben bin, aber wir sind halt dann eben nach diesem Zumba-Kurs dann danach noch irgendwie.
Max out an der Bank.
So ungefähr. Irgendwie so eine halbe Stunde dann in den Kraftraum gegangen oder so. Also so völlig weird. Und das hat mich aber eigentlich sofort angefixt. Also das hat mir sofort Spaß gemacht und ich bin dann nach Hause gegangen, habe dann zu meiner Mama gesagt, ich so, ich möchte jetzt ins Fitnessstudio gehen. Mama so, okay, aha. Naja, wenn sie das will, dann
machen wir das. Testo.
Starter-Kit. Genau, dann machen wir das jetzt. Und ja, dann habe ich mich sofort eigentlich verliebt. Also ich bin dann sofort 5-mal die Woche ins Training gegangen, manchmal auch 6-mal. Hab da totalen Spaß dran gehabt und habe dann darüber auch den Spaß am Tennis verloren, weil ich verstanden habe, dass man Sport auch machen kann, ohne von so einem Gegner so extrem abhängig zu sein. Also das hat mir im Tennis halt nie Spaß gemacht, in eigentlich fast allen Sportarten, in denen man irgendwie ein 1:1 hat oder ein Teamwettkampf oder so, das fand ich immer blöd. Und im Gym konnte ich halt eben machen, was ich wollte. Ich konnte so viel Gas geben, wie ich will und das hat mir eben sofort getaugt.
Das taugt mir. Okay, und dann, wie lange hat es gedauert, bis du mal auf einen Powerlifting-Coach gestoßen bist, der dir gesagt hat, ey, wir machen das jetzt sofort. Du bist jetzt die beste Powerlifterin der Welt.
Vor allem, wie hast du dann angefangen, wenn du schon 5-6 Mal trainiert hast? Hattest du dann irgendeinen Plan gefunden?
Nee, gar nicht. Also ich habe dann einfach wild drauf lostrainiert, so wie ich halt irgendwie dachte. Dann habe ich alle möglichen Splits ausprobiert und irgendwie dann trainiert. Also das war alles ja mehr oder weniger ohne Sinn und Verstand. Aber die Grundübungen auf die bin ich recht schnell gestoßen und das hat mir auch direkt Spaß gemacht und das habe ich auch irgendwie weiter verfolgt, aber nicht mit irgendeinem Powerlifting-Ziel oder so, weil ich...
Sondern Strongman wolltest du machen.
Genau, das war der eigentliche Plan. Ja. Bin nur ein paar Mal falsch abgebogen. mich hat tatsächlich irgendwann jemand im Gym angesprochen, seit wann ich Powerlifting machen würde. Und ich gucke ihn an und habe so gesagt, was ist Powerlifting? Ich mache das nicht. Und habe dann zu Hause gegoogelt, was ist Powerlifting? Und habe gemerkt, okay, das ist ja eigentlich das, was dir Spaß macht. Weil dieses Bodybuilding-orientierte Training hat mir jetzt nie wirklich Spaß gemacht. Oder diese ästhetischen, also mit den ästhetischen Aspekten und sowas, da konnte ich mich nie mit identifizieren. Aber stark sein fand ich halt eben cool. Und habe dann, glaube ich, ein halbes Jahr mit so einem Online-Trainingsprogramm von Wissen ist Kraft trainiert. Und ja, hatte dann für eine Jugendathletin damals schon ziemlich gute Werte und habe gesagt, gut, dann mache ich jetzt mal einen Wettkampf. Dann bin ich zum Kraftsport Colonia gefahren, was dann eben der nächste Verein war bei mir. Habe mich da vorgestellt und zufälligerweise war Hendrik dann eben auch in dem Kraftraum an dem Abend und habe mich dann sofort angesprochen, ob wir das nicht zusammen machen wollten.
Und
dann direkt eingeschlagen.
Ja, also mehr oder weniger.
Ja, das war, in welchem Jahr war das, als du Hendrik kennengelernt hast?
Anfang 2019.
Okay, alles klar. Und dann. Okay.
Jetzt muss man ja sagen, die Leistung, die du dann bis jetzt auf den Worlds aufgebaut hast, ich habe mal bei Open Powerlifting ein bisschen rumgegoogelt und du bist gerade von allen, die jemals im ganzen Leben auf dem BVDK, vom BVDK gestartet sind, egal wo, bist du ja gerade auf Platz 11 in der Relativwertung, egal welches Geschlechts, Gewichtsklassen von der relativen Leistung. Und du bist aber noch Juniorin, das heißt, du hast ja noch gut Zeit, da die Leiter hochzuklettern. Und mich würde mal interessieren, na klar, hast du da ein bisschen auf jeden Fall eine genetische Begabung bestimmt auch dafür und Talent. Und wie viel würdest du aber sagen, spielt da das rein oder andere Faktoren? Weil ich glaube, du bist eine Ausnahme, wenn jemand mit dem Kraftsport anfängt, dass er direkt irgendwie 5-6 Mal trainiert die Woche und da so ambitioniert rangeht.
Ja, also das würde ich auch sagen. Also ich habe sicherlich eine ganz gute Veranlagung für das Ganze, aber ich glaube, ich bin weit von so einem genetischen Outlier entfernt. Ich glaube, was bei mir ganz maßgeblich schon von Anfang an gestimmt hat, war eben, dass ich direkt mit so einem Ehrgeiz ins Training gegangen bin und dabei auch total viel Spaß im Training hatte und das auch immer noch habe. Also mir musste niemand sagen, streng dich jetzt irgendwie an oder nimm das mal ein bisschen ernster oder so. Ich habe das eigentlich sofort zu meiner Priorität gemacht. Und ja, also es ist halt schwierig zu sagen. Ich glaube, was natürlich ein ganz maßgeblichen Faktor war, dass ich dann mit Hendrix auch relativ früh schon sehr strukturiert und ambitioniert dann eben diese Ziele mit den Wettkämpfen verfolgt habe und dem nicht dann einfach so lange dann im Ungewissen getrieben habe und einfach so vor mich hintrainiert habe. Und mit Henrik dann auch eben einen Coach hatte, der dieselben perfektionistischen Ziele verfolgt, wie ich es auch tue. Also wir sind beide in Trainings, also jetzt, er trainiert mich ja jetzt seit 5 Jahren und wir sind beide nie zufrieden, wenn es nicht 100% gut läuft. Also wenn so eine kleine Stellschraube irgendwie so, man denkt, ah, da könnte vielleicht irgendwie was besser laufen oder so, dann probieren wir so lange rum, bis wir einen Weg gefunden haben, das besser zu machen. Und so bin ich in allen Lebensbereichen. Also ich will immer überall und in jeder Hinsicht irgendwie das Beste rausholen. Und das zahlt sich dann halt irgendwann auf der Plattform aus, wenn es dann eben nicht dann damit aufhört, dass man nach dem Gym nach Hause geht und sagt, gut, jetzt Füße hoch und die Arbeit ist getan.
Auch mal Bezug darauf nehmend, würdest du sagen, dass es vielleicht Aspekte im Training und auch vielleicht in anderen Lebensbereichen, aber sagen wir einfach mal Training, gibt, die von diesem ganz starken Perfektionismus eher nicht so profitieren? Also denkst du, es kann sein, dass dieses Zerdenken von Kleinigkeiten, falls es stattfindet, aber wenn du sagst, okay, es läuft jetzt nicht 100%, dann kannst du ja sagen, und du bist nicht zufrieden, dann könnte es ja 99,5% sein und du bist immer noch nicht zufrieden. Und dann würde ich sagen, sind 0,5% ja schon eher Kleinigkeiten. Denkst du, dass du die ein bisschen zerdenkst dann oder ist es ein anderer Prozess und wie wirkt sich das auf dein Training aus? Könntest du sehen, dass es auch irgendwo negative Aspekte hat, so stark perfektionistisch zu sein?
Ja, also auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde weniger sagen, dass ich so extrem perfektionistisch bin, sondern ich bin eher ein bisschen zwanghaft. Kann man sich jetzt entscheiden, was besser ist. Aber auf jeden Fall, also ich muss das ständig hinterfragen, ob das, was ich jetzt gerade als irgendwie ein Problem ansehe oder so, ob das jetzt wirklich ein tatsächliches Problem ist oder ob ich mir jetzt gerade selber im Weg stehe. Also das passiert schon. Gerade auch so im Bereich Ernährung und solche Sachen, da muss man auch einfach mal eine 5 Grade sein lassen. Und das fällt mir schon auch schwer. Aber ich würde sagen, da habe ich auch einen ziemlichen Prozess hingelegt jetzt über die ganze Zeit, dass ich das mittlerweile schon ein bisschen besser kann als so am Anfang. Ich denke mir halt immer, dass egal worum es jetzt geht, in allen Lebensbereichen kann man immer irgendwie eine Entscheidung treffen. Und solange man, also ich versuche immer, mir das bewusst zu machen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt eine Trainingseinheit irgendwie nicht so gut läuft und ich mach mich irgendwie deswegen fertig, weil ich jetzt eben nur 99% gegeben habe und nicht 100%. Dann habe ich aber halt jetzt immer noch die Entscheidung, ob ich mich darüber ärgere und es darüber nur noch schlimmer mache oder ob ich mich jetzt wieder auf meine Ziele fokussiere und das erst abhake. Und so versuche ich an die ganzen Sachen halt eben ranzugehen, dass ich immer versuche, nicht so sehr in der Vergangenheit zu leben, sondern immer die Entscheidung, die jetzt gerade direkt vor mir ist, zu treffen und die dann eben in eine Art und Weise zu treffen, dass sie meinen Zielen dienlich ist.
Okay, und fällt dir das leicht? Also diese Gegenwartsbezogenheit, ist es was dir jetzt eher leicht fällt oder ist es immer noch viel Arbeit für dich? Also ich kenne es von mir, mich fucken Dinge, die passiert sind, immer noch ziemlich lange ab und ich hänge dann wirklich ziemlich lange dran. Und ich bewundere Leute, die das dann können, das einfach abzuhaken und zu sagen, okay, ist egal, es passiert, kann ich nicht ändern. Und dann aber auch wirklich, also das auch so wahrnehmen und so fühlen und das nicht einfach nur so daher sagen. Wie ist es für dich? Ist es anstrengend oder ist es mittlerweile ein guter, routinierter Prozess?
Nee, also es ist auf jeden Fall immer noch anstrengend. Also ich glaube, die Arbeit mit sich selbst und jetzt sind wir ja auch direkt in so einer mentalen Schiene, die Arbeit auf einer mentalen Ebene ist immer total anstrengend. Aber es fängt eben daran, also ich glaube, es fängt damit an, dass auch erstmal wahrzunehmen. Also oft ist man ja gerade, wenn man jetzt bei so Trainingseinheiten oder so, die nicht so gut laufen oder so, ist man ja schnell dabei, dass man einfach so seinen Emotionen freien Lauf gibt und dann abgefuckt ist und man hat keinen Bock mehr und alles ist scheiße und dann gehen einem diese ganzen Gedanken durch den Kopf und es fängt halt aber halt dann damit an, dass man merkt, dass man jetzt gerade irgendwie nicht, also dass man gerade in so einer Gedankenschleife festhängt. Und wenn der Punkt halt einmal da ist, dann ist es auch relativ einfach, würde ich jetzt sagen, damit umzugehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass immer die beste Strategie ist, ich bin abgefuckt, ich sollte mich jetzt mal auf was Positives konzentrieren oder so, sondern ich kann jetzt mittlerweile ganz bewusst die Entscheidung treffen, gerade läuft es irgendwie nicht so gut und ich merke, dass es mir damit nicht so gut geht und ich gebe dem jetzt erstmal Raum. Das bedeutet dann, ich gehe jetzt nach Hause und dann stehe ich vor Julian und sage erstmal, Manu, das war alles doof und nimm mich mal bitte in den Arm, weil das ich brauche das jetzt. Und dann kann man damit halt viel besser umgehen und dann gebe ich dem Raum und am nächsten Tag kann ich dann besser damit umgehen. Und aber es hört sich jetzt so leicht an, ist es natürlich nicht. Also
nee, total schwer. Also das ist ja auch, ja, was man so ein bisschen im Achtsamkeitstraining oder so versucht zu lernen, dass man so diese Gedankenschleifen, wenn die entstehen, erkennt. Und ich glaube auch unterdrücken ist ja nicht der richtige Weg, dass man das, ne, akzeptieren muss, einordnen muss.
Auf jeden Fall.
Ich glaub, Maxi, ich hätte dann einen richtig guten Mental Coach für dich.
Mindset. Mindset. Aber ich hab auch das, ich will jetzt mal nicht sagen Problem, aber man bekommt mit bei vielen Athleten, dass sie denken, das Beste geben heißt, du musst immer Bestleistungen abrufen können. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz falsche Einstellung und sag immer den Leuten, es geht eher darum, das Beste zu geben, was in dem Moment möglich ist unter allen Bedingungen. Ob man gerade einen stressigen Tag hat, gerade nicht so da ist oder mal ganz oft in einem Gym ist, was nicht so optimal ist, wo dann die Leute mitunter sagen, ey, ich skippe komplett Bank, weil mir die Bank zu hoch ist oder zu tief. Oder wo ich sage, hey, dann mach doch eine Larsen Press, ist immer noch besser als gar nichts. Oder versuche halt, das mit dem Gewicht runterzugehen und das zu machen, was möglich ist oder mit den Reps oder. Und ich glaube, das sieht man halt gut an so Leuten wie hier Joshua Wright, der in irgendwelchen FitX da rumhampelt, an den Taylor Edward, der dann mal in der Offseason in irgendwelchen Hotelgyms halt trainieren musste. Und ich glaube, da merkt man den Profi, dass man sagt, okay, mich stören hier Sachen, aber ich bin jetzt ein Profi und ich versuche das so gut es geht auszublenden und das Beste draus zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also das trifft es eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und das kann man dann auch eben auf alle anderen Lebensbereiche übertragen. Niemand kann alles 100% nur auf Powerlifting Performance ausrichten. Also manchmal sind halt eben Einflussfaktoren da, mit denen man umgehen muss. Ich habe es versucht, ja. So kann man sagen.
Du hast ja vorhin über die Ernährung ein bisschen geredet und ich habe ja in deinem Podcast mit Titus so mitbekommen, dass so dir das sehr geholfen hat, einfach, dass du eben dir keine Gedanken mehr darum machen musstest.
Ja.
Und dass dir jemand abnimmt.
Ja. Ja, das ist sowieso, wenn gar nichts mehr hilft, dann verlass dich auf deine Coaches. Also ich bin sehr froh, dass ich da Leute um mich herum habe, die Entscheidungen für mich treffen und vor allen Dingen auch miteinander sprechen. Also Hendrik und Kedrick sind sehr, sehr stark im gegenseitigen Austausch und ohne, dass ich da irgendwie noch eine vermittelnde Rolle spielen muss. Und das erleichtert es mir extrem. Also zu wissen, jetzt gerade ist ein ganz akutes Beispiel. Also ich bin gerade in einem Minicut, der schon auch recht anstrengend ist. Hab jetzt eine etwas reduziertere Trainingswoche und dann 2 Wochen Vollgas. Und die zerdenkende Helena würde jetzt halt ein bisschen unsicher sein, ob sie den Minicut jetzt so weiterführen soll oder ob sie dann in den 2 Wochen Vollgas nicht doch ein bisschen mehr essen sollte. Aber die vertrauende Helena kann einfach sagen, ja, es hat ja schon seine Gründe, dass das alles so ist. Und Hendrik weiß, was ich esse. Und Kedrick weiß, wie ich trainiere. Und das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Das ist schon sehr, sehr gut so.
Wahnsinn, ey. Und bist du der Meinung, das hat dir aber auch von der, ich sag mal, Zusammensetzung des Essens wirklich einen positiven Effekt aufs Training gehabt? Oder geht's eher darum, die Phasen besser aufeinander abzustimmen oder eine Kontrollinstanz zu haben oder eine abnehmende Instanz?
Sowohl als auch. Also dieser Phasenaspekt ist sicherlich der größte, also die größte Last, die da abgenommen wurde und auch das, was ich am allermeisten merke. Aber auch so so Pre-Workout-Nutrition und sowas hat sich jetzt schon deutlich verändert. Also ich habe vorher, war irgendwie so mein Stand der Dinge, dass man nach dem Training ist irgendwie die wichtigste Mahlzeit, dass die Ressourcen wieder aufgefüllt werden und alles Mögliche. Aber Kedrick ist da eher ganz anderer Meinung. Also der sagt mir, ist eigentlich, also trinken Shake nach dem Training, das reicht. und isst halt vor deinem Training deine meisten Kohlenhydrate. Und das habe ich halt nie gemacht. Also ich habe immer von meinen Kohlenhydraten zum Beispiel 70% oder so nach dem Training gegessen und dachte immer so, ja, vorher so ein bisschen, das reicht. Und das hat sich jetzt eigentlich komplett umgedreht, dass ich fast mal den Hauptteil meiner Kohlenhydrate vorm Training esse und das jetzt auch schon dann deutlich in der Performance merke.
Also mein aktueller Wissensstand ist ungefähr so, dass es, wenn du nicht zweimal am Tag trainierst oder die nächste Einheit relativ nah kommt, es relativ egal ist, wann du diese Kohlenhydratspeicher wieder auffüllst.
Ja.
Also
genau, das
ob das jetzt direkt einmal machst oder über die Zeit. Und man hat ja früher, also ganz früher gesagt, okay, man braucht halt die ganzen Kohlenhydrate vorher. Dann gab es irgendwann eher diese Phase, wo Leute gesagt haben, ja, du kannst auch mit halbvollen Tagen Vollgas geben. Und dass man gesagt hat, dass vor allen Dingen für so Krafttraining es auch ausreicht, wenn die Kohlenhydratspeicher nicht ganz voll sind, die Glykogenspeicher. Und dann hat man aber wiederum gefunden, dass einzelne Muskelfasern doch schon depleted sein können. Und vor allen Dingen bei Krafttraining brauchen wir alle Muskelfasern, dass möglichst viele gleichzeitig angesprochen werden. Deswegen denke ich mal, wenn du jetzt vorm Training Kohlenhydrate zu dir nimmst, werden die ja wahrscheinlich dann übers Training aufgenommen. Also ist es ja quasi wie so eine Intra-Workout-Nutrition wahrscheinlich, ne?
Ja, und das, also das habe ich auch implementiert. Also ich esse sozusagen vor meinem Training, wenn ich wenig Kohlenhydrate so über den Tag verteilt habe, dann meine größte Kohlenhydratmenge. Ansonsten halt eine gute, ordentliche, wie es halt gerade geht. Hm. Und dann aber im Training auch nochmal Kohlenhydrate, weil das war halt auch immer auch ein Prozess, weil für mich hat es sehr lange gedauert, mir auch einzugestehen, dass meine Einheiten hart sind. Weil das fühlt sich für mich nicht so an, weil es macht ja Spaß und es ist ja dann auch, weiß ich nicht, du machst halt irgendwie nur so Doubles oder so, also dann brauchst du ja keine Kohlenhydrate noch dazwischen. Aber Kedrick sagt ja schon, ja, du trainierst halt 3 oder 4 Stunden, also das ist schon hart. Also da muss man schon nochmal ein bisschen was dazugeben und ja.
Das kannst du nochmal kurz erzählen, wie lang sich deine Trainings ungefähr so strecken, wie oft du trainierst pro
Woche. Ja, also ich trainiere 5-mal die Woche. Davon ist aktuell ein Oberkörpertag, dann 3-mal Kniebeuge die Woche, 5-mal Bankdrücken und 2-mal Kreuzheben. Und bis auf den Oberkörpertag muss ich eigentlich mindestens 3 Stunden einplanen aktuell. Also ich schaffst auch so ein bisschen schneller, aber auch wenn man Warm-up und alles mit einbezieht, dann sind es aktuell schon so 3, 3,5 Stunden, die ich auf jeden Fall beschäftigt bin.
Und da hat dir so Intra-Workout-Carbs schon geholfen, oder?
Ja.
Weil so 3 Stunden kenne ich auch gut.
Ja, also vor allen Dingen nicht mal, dass ich dann jetzt irgendwie denke, dass ich nochmal so deutlich mehr Kraft habe oder so. Aber ich merke, dass ich am Ende des Trainings viel fokussierter noch bin. Weil man kriegt ja oft so während dem Training dann auch so schon so ein bisschen Hunger und ich hatte auch oft das damit zu kämpfen, dass ich dann, gerade wenn es dann an die Assistenzübungen ging oder so, ich dann auch einfach nur noch nach Hause wollte. Und da jetzt irgendwie so der Fokus so ein bisschen weggeschiftet ist, ich habe das dann oft versucht, irgendwie mit nochmal einer Portion Koffein oder so dagegen zu steuern, aber das hat nie richtig geklappt. Und seitdem ich einfach noch so ein paar Carbs trinke, meistens mache ich das nach meinem Mainlift, dem ersten, und dann irgendwie während dem Bankdrück-Warm-up, merke ich, dass ich einfach hinten raus noch viel mehr da bin und viel mehr noch.
Aber da merkt man, dass du ja in den völlig falschen Kreisen groß geworden bist, weil so richtiges Powerlifting, also kann ich nur beschreiben, als ich bei Falk die erste Trainingseinheit im Gym war, der ist jetzt mal zur Wand gegangen, da hatten wir Kreuzhebetraining, da hat er 2 Klappstühle von der Wand genommen, die erstmal aufgestellt. Ja, zum Rucksack, hat er eine Riesentüte und Gummibärchen hingenommen und 2 Monster, die daneben gestellt. Und dann haben wir uns dann weiter mal das Gewicht gesetzt, das angeguckt und sind wir abwechselnd mal hingegangen, haben uns ordentlich bewegt und hingesetzt, paar Gummibärchen gegessen.
Ja, also genau so muss es sein.
Ja, so wie es jetzt bei mir ist.
Perfekt. Aber also jetzt nochmal kurz fachliche Frage. Auf welche Kohlenhydratquelle greifst du da im Training zmaltodextrin? Also sagst du ja flüssig, also Maltodextrin oder gibt es irgendwas anderes?
Powerade. Ja, es ist sowas wie Powerade. Also es ist so ein Carb-Pulver mit ein bisschen Elektrolyte.
Und das darfst du jetzt nicht sagen, weil das doch, auf der schwarzen Liste steht.
Nice. Isoactive heißt das. Aber das, also das. Ja, schön, alle mitschreiben. Ja, da habe ich ja das Glück, dass Julian sich mit solchen Sachen ein bisschen besser auskennt als ich. Der hat das rausgesucht und empfohlen und das trinken wir jetzt immer.
Trademark. Okay.
Guten Zuckerschuck.
Sehr gut, sehr gut. Also Maxi, du hast da bestimmt noch ein paar Sachen, die so ein bisschen trainingsernährungswissenschaftlich sind. Ne? Bei mir wird es ein bisschen psychologisch.
Oh, ich habe auch sehr viel Interesse am Psychologen. Komm, frag ein paar psychologische Fragen und dann müssen wir noch quatschen. Nee, ich habe das jetzt nur mit Quatschen vermischt und dann müssen wir noch quatschen über...
Ist in Ordnung, ist alles gut. Ich nehme dir das doch nicht krumm, das weißt du.
Na los, komm, hau erstmal ein paar Fragen raus.
Also Helena, wir haben uns ja kennengelernt, das war in Rumänien im Sommer letzten Jahres. Und
in der Oper.
In der Oper, früher. Naja, und dann... habe ich so ein bisschen einen kurzen Einblick in deine Historie von internationalen Wettkämpfen bekommen. Kurzer Abriss nur, und das war schon so spannend und so interessant für mich, dass ich das hier auch nochmal kurz aufladen möchte und den Bogen zu den ganzen psychologischen Aspekten schlagen will. Zum einen, wie ist deine Erfahrung, also ich kenne die Antwort jetzt schon, aber für alle anderen. Wie ist deine Erfahrung mit Rivalitäten eigentlich international? Wie würdest du das einschätzen? Gibt es da irgendwelche Sachen wie, naja, also im Boxen oder im Kampfsport kennt man ja so Trash-Talking und vielleicht so ein bisschen, naja, öffentlich hinters Licht führen und so. Wie ist das denn im Powerlifting, beziehungsweise in der 57-Kilo-Klasse der Juniorinnen?
Pack den Gossip aus.
Ich habe ja das große Glück, dass die betreffende Person jetzt nicht mehr Juniorin ist. Das heißt, ich kann jetzt alles sagen.
Sie spricht auch kein Deutsch. Das ist ja auch gut.
Auch kein Deutsch.
Das heißt, du kannst jetzt wirklich sagen, was du willst. Es sei denn, vielleicht hat sie auch einen privaten Dolmetscher.
Weird this, Falk. Weird this.
Und ohne Scheiß, das wäre richtig krass, wenn die noch richtig an deinen Fersen hängt.
Also ich glaube auch, das internationale
Dolmetscher Publikum auf den Podcast hier ansetzt, damit sie übersetzen kann, was du jetzt über sie sagst.
Ach ja, also jetzt ist das alles schon wieder so aufgebauscht und ich weiß schon wieder gar nicht, was ich sagen soll. Also, als ich 2022 zu meinen ersten internationalen Wettkämpfen gefahren bin, hatte ich ja noch so gar keine Ahnung eigentlich, was so auf mich zukommt. Also ich bin da hingefahren und ich wusste, okay, du bist Meldeliste Platz 3. Und es sieht auch so aus, als wäre das irgendwie ein realistisches Ziel. Und bin dann natürlich auch mit dem Anspruch halt dahin gefahren. Aber den Rest habe ich eigentlich mehr oder weniger Hendrik und den Coaches aus dem BVDK überlassen. Also ich habe schon dann mal so reingefolgt bei all den Leuten, die dann da so da waren. Aber wer jetzt da genau meine Top-Konkurrenz ist oder so, das da habe ich mich jetzt nicht so intensiv mit auseinandergesetzt, sondern ja, wollte halt einfach erstmal hinfahren. Und dann bin ich da angekommen und habe mich sehr schnell von meiner schwedischen Konkurrentin einschüchtern lassen.
Also Therese Lindeberg übrigens. Also
you're going down, Theresa. You're going down.
Ach, ist sie doch dieses Jahr. Also wir müssen ja jetzt nicht noch mehr draufhauen.
Ja, aber du hast dich einschüchtern lassen oder du wurdest eingeschüchtert? Da will ich jetzt nochmal nachhaken.
Ja, also ich habe mich einschüchtern lassen, würde ich sagen, weil du musst dich ja nicht darauf konzentrieren, was die anderen Leute machen. Aber wenn da jemand so exzentrisch
aber es war auch schon ihr Ansinnen, dich einzuschüchtern, oder?
Ja, also nicht so sagen? Ich habe ja selber am Wettkampftag gar nicht mal so viel mitgekriegt, weil ich mich immer relativ stark abschotte. Aber es fing ja schon damit an, dass sie dann bei der WM, was eben der erste von zwei internationalen Wettkämpfen war, irgendwie so absurd hohe Opener angegeben hat. Also ich glaube, sie hatte irgendwie in der Beuge 170 Kilo als Opener angegeben und ist dann letztendlich mit 135 oder so raus. Und das hatte dann natürlich schon so den Unterton, also ich bin hier, um die Medaille zu holen und niemand anders. Ob das jetzt genau gegen mich gerichtet war oder gegen die anderen, die halt eben noch so da waren, das würde ich jetzt mal nicht behaupten, weil mich kannte da ja noch keiner. Ich war noch nie auf einer internationalen Bühne. Aber ja, also das Auftreten und diese Selbst, also ich denke nicht, dass sie sehr selbstsicher ist, sondern dass eher so ein bisschen spielt. Aber das hat mich schon, ich würde sagen, beeindruckt und dann in dem Sinne dann auch verunsichert.
Also ich sehe da, Falk, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe da ein ganz großes Defizit noch in unserem deutschen, in unserer Kader, Staff-Struktur. Und ich denke mal, wenn die diese Games spielen, wieso spielen wir die Games nicht? Und ich sehe das so ein Falk, der dann da so ein bisschen wie so ein übermotivierter Bad Cop rumrennt und dann immer die Leute so, you don't know what's coming! You don't know what's coming! Get out the way! Der dann quasi so ein bisschen, und da muss man den auch mal so ein bisschen bremsen und zurückhalten.
Ja,
und
man muss ein bisschen sticheln dann.
Ja. Also, das sehe ich schon, das sehe ich irgendwann.
Ja, würde ich auch sagen.
Bewerbung kannst du doch mal schreiben.
Aber wie war denn eigentlich dein, also das war ja dann schon auch, also so wie ich das verstanden habe, relativ einschneidend für dich. Also das war ja dann, als wir uns kennengelernt haben, auch das ein oder andere Mal Thema, also eigentlich die ganze Zeit. Aber und dann, wie bist du damit dann langfristig umgegangen?
Ja.
Also war jetzt das mit genau, dem Opener, das Opener-Geschichte war jetzt nur ein Beispiel. Da sind ja noch zwei, drei andere Sachen passiert.
Ja, genau. Also wir haben uns, also das war dann sozusagen unser erstes Aufeinandertreffen, wo ich sie dann auch erstmal kennengelernt habe. Und 8 Wochen später ging es dann zur Europameisterschaft und ich wusste, okay, es wird jetzt wieder genau das Gleiche sein. Aber ach, das habe ich jetzt vielleicht noch vergessen. Sie hat mich dann auf Bodyweight geschlagen. Ist vielleicht dann auch jetzt noch ein wichtiger Aspekt. Und hin zur Europameisterschaft, vorletztes Jahr wusste ich dann eben, okay, es wird jetzt genau das Gleiche sein. Ich muss jetzt irgendwie da gucken, dass ich in einer besseren Position bin, dass das Gleiche nicht wieder passiert. Turns out, es ist wieder passiert. Also ich konnte nicht meinen letzten Deadlift ziehen bei der Europameisterschaft. Unter anderem, weil ich mich total, also ich habe mich total von ihrer Art so mitreißen lassen. Also sie ist halt sehr extrovertiert und macht ein Riesenspektakel hinter und auf der Plattform. Und ich habe mich im Wettkampfgeschehen davon erstmal gut abgrenzen können, habe mein Ding gemacht und war dann in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition, um dann eben auch den dritten Platz mit nach Hause zu nehmen. Und dann kam der dritte Deadlift, der krafttechnisch eigentlich hätte da sein müssen. Und
von wie viel Last sprechen wir da?
177 Kilo.
Okay.
Und meine Bestleistung war aus dem gleichen Jahr 182. Ich hatte da noch so ein bisschen Hookgrip-Probleme, also kann man sich jetzt auch streiten, was da jetzt tatsächlich der Grund war, warum ich es nicht geschafft habe. Aber ich habe eben noch ganz prägnant vor Augen, wie ich da hinter der Plattform bin und auf mich eingeredet habe und mich versucht habe, in auch so eine mentale Hölle zu bringen, wie sie das immer tut. Und ja, das hat mir halt einfach überhaupt nicht gut getan. Also ich bin dann da mit einem Arousal auf die Plattform gegangen, was mir überhaupt nicht gut getan hat. Und dann habe ich eben den Deadlift nicht gezogen, war zu dem Zeitpunkt dann noch vor ihr, aber wusste, okay, sie hat jetzt irgendwie noch, sie muss noch mal genau das Gleiche heben wie bei der WM vor 8 Wochen. Das macht die. Und dann hat sie es eben auch gemacht, hat mich wieder auf Körpergewicht geschlagen und ich lag dann in der Nacht im Hotelzimmer. Der Wettkampf hat bis 22 Uhr gedauert. Ich lag nachts im Zimmer, hab geheult und fand es war einfach nur alles furchtbar. Also es hört sich jetzt total irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber so
klar,
dieser Moment, dass ich mich da so hab vor mitreißen lassen, so zu sein wie sie und nicht so zu sein wie ich, das war eine ganz herbe Enttäuschung. Und dann habe ich mich ja, dann hatte ich eine ganz lange Offseason, dann bis zu den Worlds letztes Jahr. Und habe dann eben versucht, mich zu verstehen, was da falsch gelaufen ist. Und ich habe dann eben verstanden, wie ich es gerade auch gesagt habe, dass ich mich darauf konzentrieren muss, wie ich gut performe und nicht wie andere gut performen oder was denen hilft, sondern ich irgendwie was finden muss, was mir hilft, meine Leistung abzurufen. Und konnte mich darüber dann auch erstmal wieder sehr stark distanzieren von diesen ganzen Rivalitäten. Und das dann auch mit in den Wettkampf nehmen. Also beim Wettkampf habe ich einfach wirklich komplette Scheuklappen hoch. Ich wusste gar nicht, wer jetzt mit mir um was kämpft, um was ich kämpfe, sondern ich habe einfach nur mich darauf konzentrieren können, was ich mache, was ja dann auch ziemlich gut geklappt hat. Aber dann war eben nochmal so ein Turning Point zur Europameisterschaft letztes Jahr, weil es war halt eben wieder genau das Gleiche. Wir hatten die WM gemacht. Und irgendwie waren dann so die Karten neu gemischt. Ich war Weltmeisterin, sie war Zweite. Was Zweite, dann auch mit, ja, genau. Also wir sie war letztendlich bei der WM wieder diejenige, die mich hätte schlagen können. Mhm. Und dann hieß es, okay, das muss ich jetzt halt auch irgendwie durchhalten bis zur EM, weil das, also das darf jetzt nicht passieren, dass sie mich bei der EM wieder schlägt. Und um das Ganze dann so ein bisschen einzuordnen, vor der WM hat die Ida immer bei Instagram so Spielchen gespielt, dass sie ihre Lifts fehlt und dass ihre Vorbereitung so scheiße laufen würde und dass sie in ganz schlechter Position wäre, also hat wieder so ein bisschen Psychospielchen gespielt. Das war mir aber da schon klar, dass sie lügt. Also ich habe zu Henry gesagt, ich sage, sie faked das alles. Also das kommt so frequentiert und das widerspricht so ihrer Persönlichkeit, das kann nicht sein. Und diese Einstellung hat sie dann komplett gedreht zur EM. Zur EM kam dann bei Instagram immer, ich werde die Hölle nach Budapest bringen und ich werde alles abreißen, keiner wird mich schlagen. Und ich bin, also im Nachhinein bin ich schon, also mache mich das schon sehr, sehr stolz, dass ich das so habe von mir abwenden können, weil ich habe einfach nur versucht, ganz nüchtern zu schauen, was passiert hier. Und ich habe gesehen, also irgendwie muss sie verstanden haben, dass ihre Strategie mit, ich tue so, als wäre ich gar nicht in Form, nicht geklappt hat. Und jetzt tut sie halt so, als würde sie alle einschüchtern wollen. Und ich konnte es halt Gott sei Dank einfach so ablocken und das als das sehen, was es ist und nicht mir davon irgendwie dann wieder Angst machen lassen.
Verdammt, ja, also ich glaub, ist das auf jeden Fall.
Auf irgendeinem Wettkampf ist sie ja dann auch auf der 3 gelandet, ne? Auch
genau, das war dann bei der EM.
Das da war bei der EM, dann, ne, ja. Also scheinbar war dann eine Britin war das, ne? Die zweite.
Ja, genau.
Ja, die war dann wahrscheinlich auch schlau genug, das einfach mal ein bisschen zu ignorieren, beziehungsweise aus einer Beobachterperspektive wahrzunehmen.
Ja, ich glaube, sie hat sich, ich glaube, sie hat sich einfach völlig abgeschossen. Auch schon in der Vorbereitung. Also ich glaube, sie hat es einfach nicht geschafft, irgendwie mental stark dann noch zu diesem Wettkampf zu kommen, weil das so viel Energie geraubt hat, was sie da vorher dann wieder veranstaltet hat.
Ja.
Ja, scheinbar. Du hattest ja mal ein bisschen bei den Coping-Strategien erwähnt, so dass du eine Superkraft für dich gefunden hast. Und das fand ich halt ganz cool, dass man das so ein bisschen für sich definiert. Kannst du das nochmal erklären?
Oh Gott, jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich auch die gleiche Superkraft habe.
Ich kann eigentlich alles geil.
Oh Gott, nein. Um Himmels Willen. Ja, also ich habe für mich verstanden, dass ich einfach diese Ruhe und dieses Selbstvertrauen brauche und mich nicht hochhypen brauche beim Wettkampf, sondern dass ich verstehen muss, dass ich das kann und dass ich mir das selber glauben muss und dann wird alles gut. Und das ist halt ganz anders, als ganz viele andere Leute an Wettkämpfe rangehen. Gerade wenn man sich das mal so anschaut, also Riechsalz, Nackenklatscher und Rumschreien und sowas. Das kann alles super funktionieren und das soll auch überhaupt nicht bedeuten, dass es jeder so machen muss wie ich, aber ich habe einfach für mich festgestellt, dass das mir nichts bringt und dass mich das einfach nur schlechter macht.
Ja, ich glaube, Maxi und ich, wir fahren da eigentlich beide einen ähnlichen Approach, was das Coaching angeht und versuchen halt Training.
Wie, so du schreist deine Leute nicht an im Coaching?
Das kommt auf die Leute an. Aber nee, also dieses ruhig bleiben und Selbstvertrauen, also wirklich Selbstvertrauen entwickeln,
ja.
Und sich selbst glauben, dass man Dinge kann, und wenn man sich nicht selbst glauben kann, dann wenigstens den Leuten um sich rum, finde ich, das ist aber wirklich eine ganz persönliche Ansicht, und ich bin mir sicher, dass Maxi die auch teilt, ist wesentlich effizienter als dann von einem Trainingsenvironment in ein komplett anderes Umfeld zu gehen und alles zu verändern. Und ja, wie du gesagt hast, ne, wir nehmen jetzt Riechsalz, wir machen Nackenklatscher und wir hypen uns hoch bis zum Get-No. Da ist es, also ich meine, auf publiken Wettkämpfen ist es egal, ne, da interessiert es keinen, aber auf Welt-Elite-Niveau ist es dann halt schon mal eine andere Nummer. Ne? Da kommt es dann auf die Kleinigkeiten an. Anders als jetzt bei uns, so wenn Maxi und ich starten als Athleten.
Ja gut, aber ich denke, es gibt manche, die thriven halt davon, wenn du die beim Conventional ziehen einfach anschreist, Nackenklatscher, die brauchen die Crowd, so Pascal Schuh sagt das ja immer, der kann das total aufsaugen, wenn die Leute ihn anschreien und hypen. Ich habe auch festgestellt, ich bin aufgeregt genug, ich muss mich nicht hochpushen.
Ja.
Und Also ich sehe da bei mir so sehr eine Parallele beim Schlagzeugspielen damals, so im Bandkontext. Ich war da mal super aufgeregt, oh, ob ich das alles dann ordentlich nicht verspiele und solche Sachen. Und irgendwann hatte ich halt den Anspruch an mich, ich muss das spielen können, wenn mich jemand nachts aufweckt und ich krank bin mit Fieber, kann ich meine Parts. Und wir hatten dann irgendwo so ein Musikvideodreh, wo dann irgendwie die Leute gesagt haben, okay, du musst jetzt deinen Part spielen, aber die ganze Band spielt nicht mit. Das heißt, ich habe den nur auf dem Schlagzeug ohne irgendwas gespielt. Und da habe ich auch gemerkt, ich bin übelst aufgeregt, aber mein Körper spielt einfach alleine den Song runter. Und ich glaube, dass dieses, nach diesem Tag wusste ich, egal wie es mir geht, egal wie aufgeregt ich bin, egal wie nervös ich bin, ich kann diese Leistung abrufen, weil dafür übe ich halt. Und das habe ich dann versucht im Training auch so zu machen. Also ich versetze mich dann im Training in eine Wettkampfsituation und im Wettkampf in eine Trainingssituation, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, das hilft einfach, wenn man weiß, ey, ich bin aufgeregt, aber das macht nichts, weil ich weiß, ich kann auch, wenn ich aufgeregt bin, meine Leistung bringen.
Ja, aber es fängt ja schon vorher an. Also es ist ja total wichtig, erstmal zu verstehen, was kann ich und was kann ich nicht. Und dieser Analyseprozess, der muss halt vor allem stehen. Und den bin ich zum Beispiel nicht durchgegangen, bevor ich meine ersten internationalen Wettkämpfe gemacht habe, sondern ich bin da einfach blauäugig hin. Und das habe ich dann im letzten Jahr eben nicht mehr gemacht. Und du musst, also es ist ja ganz gut, wie du es gerade beschrieben hast. Du weißt, du bist aufgeregt genug. Und wenn du das weißt, dann kannst du damit umgehen und dich auf Sachen konzentrieren, für die du irgendwie was tun musst. Bei mir ist das zum Beispiel so im Training. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich weiß, dass ich mich anstrenge. Also ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwie im Training seid und es läuft nicht so und ihr denkt so drüber nach, was könnte jetzt hier gerade falsch laufen, was könnte ich irgendwie besser machen? Und ich habe ganz häufig gedacht, im nächsten Satz strenge ich mich noch mehr an. Und irgendwann hat es dann auch, also habe ich das auch mal reflektiert und habe gedacht, nee, also du bist wirklich die letzte Person, die sich bei irgendeinem Satz nicht anstrengt. Also ich gehe wirklich, das weiß ich einfach. Ich fühle das, dass ich mich immer so doll anstrenge, wie es nur geht. Und manchmal muss ich mich ein bisschen zurücknehmen. Also ich muss dann Ruhe finden und sagen, du musst dich jetzt nicht noch mehr anstrengen, sondern du musst dich jetzt vielleicht darauf konzentrieren, richtig zu bracen oder so. Also, aber du musst nicht noch härter gegen die Stange schieben beim Beugen oder so. Das machst du. Und das hängt eben damit zusammen, dass man verstehen muss, was kann ich, was sind meine Stärken, was passiert automatisch und worauf muss ich mich fokussieren. Und das ist mir bei jedem total auch unterschiedlich.
Ja. Das ist sehr, 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 sehr wertvoller Inhalt hier, würde ich sagen. Du studierst ja auch Psychologie. Mhm. Ist das noch der Fall? Ja, doch.
Ja.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Wie ist da für dich die Planung? Das ist jetzt mal ein bisschen off-topic, aber willst du mit dem Studium irgendwas erreichen, was den Sport angeht, parallel zu deiner akademischen und karrieretechnischen Entwicklung? Also denkst du, du kannst da ganz aktiv aus dem Studium heraus Inhalte für dich mitnehmen, die dir im Training weiterhelfen, die dir im Mindset-Mentality Kontext vielleicht auch noch ein paar Vorteile bringen?
Mindset.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also du kannst ja nicht Sachen wissen und dann wieder vergessen. Also alles, was du schon mal gelernt oder gehört oder sonst irgendwas hast, das ist ja in deinem Kopf und damit passiert ja irgendwas. Und wenn ich weiß, dass ich an irgendeiner Stelle was besser machen kann, dann versuche ich das. Also das geht mir dann nicht mehr aus dem Kopf und dann kann ich ja nichts anderes mehr denken, außer dass ich jetzt meine mentale Seite irgendwie nicht gestärkt habe, obwohl ich weiß, dass es besser für meine Leistung oder für mich persönlich wäre. Ich bin da jetzt nicht so 100% stringent in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich jede Woche Mentaltraining mache oder so. Das wäre sicherlich noch besser. Aber vieles oder das allermeiste von dem, was ich im Studium lerne, versuche ich auch umzusetzen und da mir selber einfach zu üben und zu testen, was mir hilft, was mir nicht hilft und irgendwie womit ich was anfangen kann. Das auf jeden Fall.
Okay.
Jetzt ist noch eine Frage oder ein genereller Themenbereich. worum wir uns eigentlich mal getroffen hatten oder angeschrieben hatten. Du hattest ja in einer Folge einen ganz großen Kritikpunkt gefunden, ne, wo du dann nicht widerstehen konntest und sagen musstest, ah, da muss ich doch mal widersprechen. Und das finde ich auch super toll. Ich möchte jetzt mal in dem Kontext auch sagen, dass ich bei dem Podcast mir super gefallen hat, dass sich jetzt Leute bei mir melden, sagen, ah, das sehe ich anders oder das und das kann ich nicht so nachvollziehen. Habe jetzt in den letzten Wochen mit Robin Meinecke geschrieben. 2 Stunden wollte ich eigentlich ins Bett gehen und bin hier rumgerannt und habe mit ihm Nachrichten geschrieben. Mit Hendrik habe ich mich heute unterhalten, einige andere auch. Und ich will mich da nochmal super bedanken bei allen, die hier Input geben und auch mal eine Kontroverse aufzeigen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du sagen würdest, was du gehört hast, vielleicht in unserem Podcast oder mitbekommen hast, was du komplett anders sehen würdest oder was dir vielleicht nicht so gefallen hat oder nicht verstanden hast.
Ja, also ich kann nicht verstehen, wie man keinen konventionell heben kann, wenn man Sumo-Heber ist. Oder wie man das als Assistenz
ablehnt, negiert.
Ja, so, ablehnt, ja. Das ist, ja, das stimmt, kann man schon so offen sagen. Ja,
mach's mal so konfrontativ, bitte. Ja, wieso
aber
denn?
Ich muss ja immer erst an der Stelle sagen, dass ich kein Coach bin und dass ich hier in einer völlig freien Position bin, weil ich habe ja sowieso gar keine Ahnung und nur eigene Erfahrungen.
Was ja mitunter auch mehr wert ist. Und das Ding ist, also ich glaube, ich würde jetzt sagen, bevor ich jemandem Conventional als Sumo-Heber geben würde, würde ich ihn entweder eine Sumo-Variation machen lassen oder wenn er dieses Hinge-Pattern mehr lernen soll oder Volumen braucht für die hintere Kette, würde ich ihm halt eher ein ADL geben. Das wäre so meine Argumentationsweise. Aber worin siehst du da einen Deadlift besser als spezifisch oder unspezifischer zu trainieren?
Also ich kann das ja mal aus meiner Perspektive raus beschreiben, wie das war. Ich hatte schon recht schnell einen starken Sumo-Deadlift, aber irgendwie hat das, wir konnten es auch nie so richtig übertragen auf den Wettkampf und so richtig, dass man jetzt so denkt, ja, das ist jetzt auch mal ein Single oder so, der irgendwie ihre Leistung zeigt oder so, das hat irgendwie immer so gefehlt. Also ich konnte so 160 auf 7 heben und dann war mein Max so 180. Und denkst dir auch so, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fehlt da was. Und wir haben letztes Jahr nach der EM dann eben angefangen, konventionell wieder mit einzubauen. Also wir hatten das immer mal wieder phasenweise drin und haben dann retrospektiv irgendwie gesehen, dass wenn ich konventionell hebe, zu meinem Sumo-Heben, dass es dann irgendwie besser läuft. Und vor 2 Jahren habe ich das dann wirklich, also ich habe mein konventionell von null eigentlich an aufgebaut. Also ich habe angefangen mit 90 Kilo für 7er und habe aufgehört mit 140. Und man kann jetzt sagen, okay, die hat mit 90 Kilo angefangen, das war dann halt API 0. War es auch, aber mit 105 war es dann schon nicht mehr API 0. Also das war dann schon auch irgendwie schon anstrengend. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich konventionell hebe, kann natürlich, also hängt natürlich auch viel mit Proportionen ab, weil ich habe recht lange Arme. Das heißt, Sumo ist für mich sehr intuitiv und ich habe recht wenig Rom. Und da jetzt konventionell reinzunehmen, hat halt einfach Wunder bewirkt, weil die Rom ist natürlich länger, es ist nah genug am Sumo-Heben dran, weil es eben genauso wie Sumo, dem du hebst, das Schwere ist vom Boden. Aber du kannst viel besser Muskulatur damit aufbauen, als wie jemand wie ich. Mit Sumo konnte ich das nicht mehr. Also die ROM ist einfach zu klein, es fiel mir zu leicht und ich konnte das einfach so weghebeln. Aber es hat überhaupt gar keinen Übertrag auf meine Maximalkraft.
Ja.
Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, du kannst konventionell besser Muskulatur aufbauen als Sumo. Und deswegen ist es eine super Assistenz.
Also denke ich auch. Ich würde halt behaupten, dass die immer etwas zu fatiguing ist und ich würde eher für den Skill vielleicht eine Sumo-Variation reinnehmen und dann mal aber als Back-off ein ADL, weil da hast du halt deutlich mehr Range of Motion, zumindest für die Glutes. Und du hast vielleicht weniger Fatigue als beim Conventional Deadlift. Ich denke mal, wenn du halt trotzdem relativ aufrecht bist und wenig Fatigue generierst, dann ist es einfach von den praktischen Gegebenheiten ein guter Mix, dass du es halt trotzdem weggenerieren kannst. Ich weiß nicht, ob das den meisten so geht, weil normalerweise kenne ich schon, dass Leute bei Conventional deutlich stärker fatigen als bei Sumo und ich dann für Muskelaufbau vielleicht eher ein ADL machen würde. Oder vielleicht Topset, vielleicht Sumo am zweiten Tag.
Aber da habe ich, glaube ich, eine grundsätzlich andere Meinung.
Das Schöne ist, dass ich heute wenigstens nicht der bin, der hängt.
Ich wollte gerade sagen, ist das nur bei mir?
Nee, nee. Oh, letzte Woche war richtig schlimm bei mir, ey, da war ich auch ständig hinterher. Aber ja, also ich versuche vielleicht mal kurz, wenn Maxis Leitung hier gar nicht so richtig durchkommt, mal zu übernehmen. Ich programme Isa ja, auch Sumo-Heberin, phasenweise auch immer mal Konvi-Deadlifts rein. Und ich hatte, ich glaube nach, oder im Vorlauf zur WM, fand ich, dass die beiden Lifts voneinander schon ein bisschen profitiert haben. Einfach, weil ich weiß nicht genau, was da abging. Also so, ich meine, rein für den Muskelaufbau und also der Risk-to-Reward-Ratio ist dann beim Konvi-Deadlift nicht optimal. Also du könntest natürlich mit anderen Übungen ein bisschen mehr Muskelaufbaustimulus erzeugen, mit weniger Ermüdung. Aber allein dieser Movement-Pattern vom Boden, okay, ruhiges Gewicht, du bewegst dich nach oben, plus, das ist vielleicht nicht dein stärkerer Lift, da kommt es dann dazu, dass vielleicht im Kopf und neuronal diese Fähigkeit zum Grinden entsteht.
Mhm. Ja.
Also ich glaube, dass wenn man das im Sumo nicht so richtig kann, dass da, jetzt ist er weg, siehste, wenn man das im Sumo nicht so richtig kann und dann anfängt, Konvi zu heben, dass man davon, allein von diesem Aspekt schon ein bisschen profitieren kann.
Ja, also das ist auch das, was ich eben meinte mit, dass 105 dann schon so ein bisschen challenging waren.
Ja.
Ich finde konventionell, also bei mir war das zumindest, oder ist es immer noch so, also bei mir fühlt sich konventionell alles schwer an. Also ich finde, das ist einfach eine Übung, die von Natur aus sich schwer anfühlt, aber dann das Vertrauen zu bekommen, aber es bewegt sich ja trotzdem und du kannst das ja trotzdem.
Ja.
Und ich glaube, dafür musst du auch, also deswegen auch kein ADL, weil du musst die Sachen schwer vom Boden heben, sonst, ja, sonst bringt es dir nichts. Also dann kann ich auch einen Beinbeuger machen. Also das ist dann für mich das Gleiche.
Ja, ja, voll. Total, total. Ja, da würde ich dir beipflichten.
Was ich beim Konventionellen auch noch richtig gut finde, ist, dass, also beim, oder ich kann ja immer nur von mir sprechen, aber ich finde, du bekommst sofort ein Feedback über deine Technik. Vor allem, wenn du halt so ein, ich sag jetzt mal, privilegierter Sumo-Heber mit langen Armen bist. Wenn du konventionell anfängst, schlampig zu werden und dein Rücken so ultra rund wird, dann hältst du deine Reps nicht durch. Also du kannst nicht 5x6 oder so heben und dann ab der zweiten Rep immer mit rundem Rücken heben, weil das tut dann einfach nur noch weh und irgendwann kriegst du es dann halt auch nicht mehr in Lockout rein. Sondern du musst dich halt zwingen, das sauber zu machen.
Ja. Ja, ja, schon. Auf jeden Fall. Ich kann diese Nuancen nicht so ganz nachvollziehen, weil ich halt, ja, meine Leverages sind dafür nicht so gut ausgelegt. Ne? Also ich als Bankdrücker, ja, für mich ist halt, also Bankdrücker, für mich ist Heben halt, egal wie ich es mache, einfach, ich wollte gerade sagen, komplett scheiße, aber es ist halt einfach immer viel Arbeit. Also mich in Position, in eine halbwegs effiziente Position zu bringen, ist schon extrem anstrengend und dann die Position unten zu halten und dann effektiv von unten rauszuarbeiten. Da ist egal, ob ich jetzt Konvi oder Sumo hebe, für mich macht es keinen großen Unterschied. Deshalb ist der Input, den du hier gibst, wirklich sehr, sehr wertvoll.
Also ich glaube auch genau, dass da der Unterschied liegt. Also ich glaube, jemand, der sowieso schon eigentlich in einer konventionellen Position ist, wenn er Sumo hebt, da würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, hebt noch als seine zweite Einheit konventionell.
Ja.
Aber wenn es eben extrem schwierig ist, so richtig zu fatigen mit Sumo, es sei denn, du nimmst halt einfach illusional viel Gewicht,
ja,
dann ist konventionell halt eigentlich die perfekte Mischung, weil du bewegst viel Gewicht, es ist aber in Relation zu deiner Maximalkraft nicht so, also dann eben nicht mehr so fatiguing, wenn man das sagen will. Wobei ich ja auch eher so auf dem Standpunkt bin, ich habe ja keine Angst vor Fatigue. Also das ist ja sowieso auch so ein Thema, was mich immer total sauer macht, wenn alle Leute sagen, das häuft zu viel Fatigue an, weil ich will ja Fatigue, ich will ja stärker werden.
Wie oft sagt dein Coach das zu dir?
dass er Angst hat, dass ich zu ermüdet
ja,
bin.
Ja, also keine Ahnung. Ich weiß, ich kenne ja euren Austausch jetzt nicht so gut, aber ihr seht euch ja auch ziemlich häufig persönlich. Aber wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ob du dich da reinhängst, keine Ahnung, aber einfach mal so als fiktive Situation. Du kommst zu ihm und sagst, ja, ich würde gern noch mehr beugen oder so. Also keine Ahnung, ich hätte gerne hier noch die und die Beugevariation. Extra mit rein. Ja. Und dann sagt er, ja, verstehe ich, dass du das machen willst, aber würde ich ein bisschen von absehen, weil wir sind jetzt da und da und ich glaube, wenn du jetzt noch mehr machst, dann ist die Gefahr zu groß, dass du zu viel Ermüdung anhäufst und dann die anderen Lifts davon nicht so sehr profitieren. Findet sowas statt?
Nein.
Und wenn ja?
Sowas okay. Habe ich noch nie gehört.
Ernsthaft?
Nein, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist halt witzig, weil du sagst, ich hab schon Monate vor der WM letztes Jahr, also für den Kontext, im vergangenen Jahr waren 6 Wochen zwischen der WM und EM und dann nochmal 6 Wochen zur DM. Und ich wusste schon Monate vorher, dass ich zur DM unbedingt mal 4-mal Beugen ausprobieren will. Und das habe ich Hendrik dann gesagt. Okay. Und der war sofort an Bord. Also der sagt so, ja, glaube ich, das ist gut. Also Hendrik kam von sich aus um die Ecke mit, dass er jetzt mal ausprobieren möchte, 3-mal die Woche zu heben. Also
ja.
Ich weiß nicht, Hendrik und ich sind da eher auf so einem anderen Level, was das so angeht. Wir okay, denken ja, gut, immer mehr ist mehr.
Okay, aber also ich meine, wenn das bei euch so gut abgestimmt ist, ey, also ich meine, es funktioniert ja offensichtlich so gut, dass euch da niemand reinreden kann. Und Hendrik ist ja mittlerweile auch international so angesehen, dass da wahrscheinlich wenig Kritik bei rumkommen würde. Aber ich freue mich auf die Folge, in der er dann irgendwann mal dabei ist. Das wird ja wahrscheinlich auch irgendwann in den nächsten Wochen passieren. Und dann würde ich ihm diese Situation auch nochmal pitchen und würde fragen, wie das bei ihm ablaufen würde. Weil es interessiert mich ja schon sehr. Ich meine, es passiert schon relativ selten, dass man, also meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, wie es bei anderen läuft, aber dass man, wenn jemand zu einem kommt und sagt, ich möchte mehr machen, man sagt, na nee, mach das nicht. So. Wenn du mehr machen möchtest und bereit bist, mehr dafür zu tun, dann machen wir mehr. So. Und dann schauen wir erstmal, wie sich's auswirkt. Und wenn es dann noch andere Sachen anzupassen gibt, dann passen wir halt andere Sachen an. Aber was ich noch, ich glaube, ja, bis Maxi hier wiederkommt, es dauert noch ein paar Minuten. Ein bisschen für Maxi sprechend, würde ich sagen, ich glaube, er sieht einfach, und das ist bei dir wahrscheinlich einfach nicht der Fall, bei vielen so viel technisches Verbesserungspotenzial in dem Sumo-Lift selbst, dass für die meisten wahrscheinlich das Konvi-Heben nicht so gewinnbringend wäre. Also nicht, also sie würden dann wahrscheinlich schon stärker werden, so insgesamt, aber der Sumo-Deadlift an sich würde dann wahrscheinlich gar nicht so sehr davon profitieren.
Ne? Das glaube ich auch. Da habe ich aber auch einen Take zu, weil, also ich glaube, wenn du schon eine sehr, sehr gute Sumo-Technik hast, dann kennen ja auch viele das Phänomen, dass wenn man dann 2-mal die Woche Sumo hebt, dass sich der eine Tag dann irgendwie nicht so gut anfühlt, weil man dann halt eben noch ein bisschen fatigued ist.
Ja.
Ich kann das gar nicht. Fatigue ist so ein Unwort. Also ich kann das gar nicht ohne Leute, Ironie sagen.
Für die Leute, die es nicht sehen können, also alle, Helena muss sich hier mal fast übergeben, wenn sie das Wort Fatigue aussprechen möchte. Das sieht man immer so, wie sie aufsteht. Fatigue. Willkommen zurück, Maxi. Wie geht's dir so?
Hallo, mein Computer hat kurz Tschüss gesagt.
Oh. Ja, wir haben jetzt die Debatte eigentlich schon beendet.
Sehr gut.
Nee. Ja, also ich hab versucht, deine Punkte anzuführen. Helena hat mich aber wirklich auf ganzer Strecke einfach zerstört.
Nee, aber ich muss das aber jetzt trotzdem noch zu Ende führen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man noch keine so gute Sumo-Technik hat, dann sollte man natürlich 2-mal die Woche Sumo heben, weil man wird dann einfach viel besser und viel sicherer, viel schneller, viel sicherer auch in dem Lift. Mhm. Wenn man aber halt schon eine sehr, sehr gute Technik hat und dann 2-mal die Woche hebt und man kommt so an so einen Punkt, an dem man irgendwie feststellt, der zweite Tag ist nie so gut wie der primäre Tag, dann glaube ich, läuft man auch schnell Gefahr, dass man die Technik wieder schlechter macht. Weil dann steht man immer an diesem zweiten Tag vor der Hantel und fängt an zu zerdenken, wie das jetzt geht, weil jeder, der gut Sumo hebt und schon mal die Erfahrung gemacht hat, zu heben, wenn man eben nicht mehr so frisch ist, der wird das kennen, dann fühlt sich der Lift einfach komplett anders an. Also man hat dann irgendwie so, man denkt, gar nichts klickt. Und um dann zu umgehen, dass man auch in so eine Gedankenspirale kommt, in der man irgendwie diesen ganzen Lift zerdenkt, was aus meiner Sicht Sumo-Heben zerstört. Also wenn du da viel zu viel drüber nachdenkst, dann solltest du es besser sein lassen. Sondern es muss schon irgendwie auf so eine intuitive Art funktionieren, weil es so viele technische Aspekte in dem ganzen Lift gibt. Und dann zu sagen, okay, wir heben nur noch einmal die Woche, glaube ich, kann sehr, sehr gut für sehr, sehr viele Leute funktionieren. Aber ich zum Beispiel würde gar nicht mit dem Volumen auskommen. Also wie schon, also ich habe ja gerade schon gesagt, viel hilft viel. Und wenn ich jetzt nur noch einmal die Woche Sumo heben würde und dann ein ADL, das wär zu wenig. Also davon werde ich nicht stärker.
Wenn dann meinte ich eher, anstatt jetzt zu vier Sätze Deadlift, eher zwei Sätze Sumo, zwei Sätze ADL. Ja. Aber ich verstehe deinen Punkt und das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, Sumo ist auch so ein Lift, wo man denkt, man ist technisch heute, macht man alles richtig und man hat einfach einen guten, starken Tag. Und wenn man aber einen schlechten Tag hat, wie du gerade sagst, so denkt man das und man denkt, ja, meine Technik ist nicht richtig, ich muss das anders machen. Dabei ist man einfach schwach an einem Tag. Also ich glaube, psychologisch gesehen kann ich das total nachvollziehen und ich denke aber, es ist dann wichtig, also du hast ja gesagt, du hast positive Aspekte auch in dem Übertrag gemerkt, also dass dein Sumo auch durch Conventional Heben am zweiten Tag besser wurde.
Auf jeden Fall. Also,
das glaube ich nicht.
Beziehungsweise.
Nee, nehme ich dir nicht ab.
Ich glaube halt, dass, also, wenn du einen starken Sumo-Deadlift hast und einen verhältnismäßig extrem schwachen konventionellen Deadlift, dann läuft irgendwas falsch. Also, irgendwas. Also, ich finde, das ist was, woran man arbeiten muss.
Guter das, Punkt.
Und würde so war ich, das bei mir eben. So war das bei mir nämlich eben auch. Also, ich habe auch dann phasenweise kein konventioneller mehr gehoben, weil ich auch einfach keinen Bock mehr drauf hatte, weil ich so schwach drin war. Aber das war einfach nicht die Strategie. Also einfach nur davon wegzurennen, dass man denkt, mir liegt das nicht. Ich glaube, jeder profitiert davon, einen halbwegs starken konventionellen Deadlift zu haben. Und ich setze sogar noch einen drauf. Ich glaube, deine Lowbar-Beuge profitiert auch davon.
Also ich glaube, das stimmt insofern, wenn du da ein krasses Defizit hast, dann deutet es ja darauf hin, dass deine hintere Kette einfach nicht stark genug ist und du nur mit Technik kompensierst. Und ich glaube, wenn du das wegregenerieren kannst, ist da conventional dann kein schlechtes Mittel. Ich glaube halt, bei vielen wird es halt, also ich sehe, wie deine Startposition beim conventional ist, ne? Und viele Sumo-Heber, die ich habe, sehe ich halt, die sind halt nicht so 45 Grad dann in der Startposition, sondern die müssen halt nur schon, um irgendwie eine Startposition sind, die halt senkrecht. Und die würden halt viel zu viel Fatigue dadurch generieren.
Aber warte, muss ich nochmal kurz einhaken, weil das habe ich eben nämlich auch gesagt.
Du darfst also das F-Wort nicht sagen, sorry.
Okay. Bei jemandem, der halt so ultra kurze Arme hat das und dann eigentlich, also schon Sumo in nicht so eine optimale Startposition eigentlich reinkommt, dem würde ich jetzt auch nicht sagen, conventional ist der Weg. Aber bei jemandem wie mir mit langen Armen, wo es super schwierig ist, Sumo überhaupt in den Bereich zu kommen, in dem es leicht ist, dann noch Muskulatur und diese ganze Bewegung zu trainieren, weil was soll ich da machen? Also soll ich einen Achter mit 170 heben? Also das funktioniert ja nicht. Also irgendwann ist es dann... Ne?
Ich denke, es ist eine Riesen-Challenge beim Sumo. Ist ja ganz typisch, dass die Leute auf Reps übelst performen und dann aber ab einem bestimmten Intensitätsbereich auf einmal gar nichts mehr geht. Ich denke, das kann man technisch mitunter in den Griff kriegen. Auch dieses, sich an einem ganz schwer, also dass man dieses konvertiert auf einen Single, diese Leistung. Ist, glaube ich, echt eine übelste Challenge. Ich glaube, manche schaffen das. Es gibt zum Beispiel hier Aiden Potts, ist ein 83er Australier, der ist in der 83er und der hat 325 auf einen Single gehoben, was ja schon mal beachtlich ist. Und dann hat er darauf im Backoff 7-mal gemacht.
300 für 8
oder so. Mit 300 auf 7.
Oh Gott, ja.
Und der meint dann so, oh Mann, ich werde nie unter 7 was machen dürfen. Aber das sind ja trotzdem dann 90%, also das ist ja schon insane. Ja, das ist
absurd.
Ja. Und der schafft das, glaube ich, auch, dass dann so über Reps hochzupushen und wird das aber nie, also der wird nicht 400 heben, weil mit 300 mal 7 im 1RM-Rechner bist du wahrscheinlich wirklich bei irgendwo 400. Aber der hat so einen Weg gefunden. Ich glaube aber auch nicht, dass es auf jeden Fall für alle funktioniert. Und letztendlich muss man ja einen Weg finden, der funktioniert. Aber ich finde es interessant, dass das halt so ein Case ist, wo du gesagt hast, es hat halt mega gut dann funktioniert. Und werde ich mir auf jeden Fall auch annehmen für Leute, die dann entsprechend auch aufrechter starten können vielleicht oder ähnliche Proportionen haben.
So, ja, das heißt, jetzt dürfen wir alle Kondi heben.
Ja. Also es gibt ja auch genug Beispiele. So, also Evie Corrigan hebt hebt phasenweise konventionell, dann Jay Jacobs auch. Natalie Richards hat, glaube ich, fast ihre halbe Trainingskarriere einen Tag Sumo, einen Tag konventionell gehoben. Jetzt unter Steve DeNovi nicht mehr, aber also wir sind ja jetzt auch nicht alleine mit.
Nee, also ich wie heißt Deadlift Panda? Jungs, ich weiß gerade nicht. Ach, ich verhaspel's wieder. Aber kennst du vielleicht auch der USA? Ich glaube, der ist auch 83er. Kennst du nicht Deadlift Panda?
Doch, habe ich schon mal gehört, aber ich habe jetzt kein Bild.
Aber der immer in seinem kleinen Apartment da trainiert, aber der ist ja auch bekannt und dann mit seinem Hund immer High Five macht. Der hebt auch irgendwas weit über, ich glaube, der hat sogar mal 400 gehoben. Mhm. Und der macht halt auch immer einen Tag Kombi, einen Tag Sumo. Also es ist ja nicht so, dass ich das leugne, dass es kompletter Quatsch ist oder dass es nie funktioniert. Aber ja, hat glaube ich auch eine sehr
schön eingetrashed hat er das.
Und aber auch deine übelst aufrechte Startposition, ne? Wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke. Also könnte wahrscheinlich echt für solche Leute extrem gut funktionieren.
Aber ich bin ja, also ich muss ja jetzt nochmal was sagen, ich kann es ja andersrum gar nicht verstehen. Also das ist ja das, was ihr in den vorherigen Folgen immer so ein bisschen verteidigt habt. So Sumo als Assistenz für Conway, da bin ich dann halt raus. Das verstehe ich nicht. Das müsst ihr mir erklären.
Nee, das meine ich auch auf gar keinen Fall. Also ich habe mit Leuten versucht, Sumo zu probieren. Also die haben halt noch nie Sumo gemacht. Und ich habe gesagt, okay, vor allen Dingen, einer hatte extrem technische Begabung, fand ich, so schnell das umzusetzen. Und als die wieder zurückgeswitcht sind, die haben gar kein Conventional dann gemacht, die Zeit. Also irgendwann habe ich gesagt, ey, jetzt müssen wir es zweimal die Woche machen. Und wenn wir das jetzt mal ernsthaft versuchen wollen in der Offseason, müssen wir jetzt mal machen. Und als bei einer da fand ich, die Technik sah dann sehr gut aus und sie war aber einfach nicht stärker da drin. Und dann habe ich gesagt, okay, ab irgendeinem Punkt, wo ich jetzt erwartet hätte, spätestens jetzt sollte man mal sehen, dass jetzt Sprünge kommen, haben wir halt gemerkt, okay, Conway ist halt immer noch stärker. Und dann, als wir wieder zurückgewechselt sind, das war mit beiden Athleten, eine war halt, da habe ich gemerkt, ich glaube, das ist einfach für sie nicht der richtige Lift und wir haben es probiert. Eine andere, die hatte irgendwie ein Schmerzproblem bei Sumo, weil die hat eine Weile nicht trainiert, dann kam sie wieder, also Urlaub. Und plötzlich hatte sie da so ein Strain und sie hatte halt jetzt relativ nah Wettkampf und hat gesagt, ey, wir haben vorher conventional gemacht, es hat funktioniert, lass das jetzt wegen Risk einfach das jetzt weitermachen. Und beide hatten aber danach eine bessere Konvi-Technik durch Sumo.
Ja, das ist schon Wahnsinn.
Also ich glaube, Conway verzeiht da sehr viel und bei Sumo bist du halt gezwungen, wenn du was bewegen willst, eine gute Technik zu haben.
Ja. Das würde ich sagen. So, also, dass dieser Übertrag an technischer Finesse, davon kannst du Conway halt auch profitieren. Ne? Also, selbst wenn du ein Grip-It- und Rip-It-Typ bist, dich da einfach ein bisschen zu drosseln, und ein bisschen mehr Fokus auf den einen oder anderen technischen Aspekt kann unter Umständen halt schon hilfreich sein. Und ich finde das, also klar kannst du das an dem Lift selbst auch einfach trainieren, aber viele tendieren dann dazu, einfach immer wieder in alte Muster zu verfallen, wenn es anstrengend wird. Und das dann komplett abzukapseln und dann langsam ineinander verschwimmen zu lassen, finde ich, dafür kann Sumo als, ich bezeichne es so, Assistenz für Conway, schon hilfreich sein.
Ja, gut, ach, du machst das.
Doch ein bisschen
du machst das.
Ich oder? genau, also wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen. Also ich habe auf jeden Fall selbst noch eine aufgeschrieben. Die ist aber, nee, ich habe zwei, oh Gott, ich habe sogar zwei aufgeschrieben. Und dann haben wir eine noch von unserem Secret Brain. Und die würde ich vielleicht mal, die würde ich kurz vorlesen.
Ein anonymer Bekannter von dir mit H. Okay.
Schreibt: Wie würde sie trainieren, wenn sie nicht inzwischen durch jahrelanges Training von mir gebrainwashed wäre?
Gott.
Pff.
was soll ich denn? Ich bin halt gebrainwashed, also was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also ich würde wahrscheinlich...
Okay, also bist du deiner gebrainwashedness bist du nicht so richtig aware. Oder
ja, doch?
Und weißt einfach nicht, wie es anders geht.
Also für mich gibt's, ich sag's jetzt einfach so, wie es für mich gibt's ja keine Welt ohne Hendrix-Training. Also für mich ist ja meine Trainingswelt ist mit Hendrik und wir fahren seit Anfang an irgendwie den Approach, den wovon ich sagen würde, dass er schon ziemlich unique ist. Also ich mache jetzt seit Jahren Powerlifting und ich mache mir in den seltensten Fällen mal einen Gedanken über eine API. Ich mache mir in den seltensten Fällen mal einen Gedanken über einen Deload oder eine Blockstruktur oder ein Trainingsblock. So kann man. Sowas existiert eigentlich irgendwie in meinem Training nicht. So, wir machen das irgendwie alles anders. Das heißt, keine Ahnung, wie ich trainieren würde, wenn er nicht da wäre. Ich wäre erstmal ziemlich lost und würde hoffen, dass ich irgendwie jemanden finde, der genauso sensibel ist, wie er es ist. Und genauso, also vor allen Dingen flexibel im Sinne von, ich bin Coach und stelle mich darauf ein, was du brauchst und nicht von, ich mache das, wovon ich denke, dass das für die meisten irgendwie funktioniert. Also wahrscheinlich würde ich mit irgendeinem Online-Trainingsplan versauern. Also das wäre wahrscheinlich passiert, glaube ich. Ich wäre dann ganz, ganz stark geworden, also ganz okay stark, aber niemand hätte den Namen Hedena gehört, wahrscheinlich.
Ach naja, das ist jetzt nicht so selten. Ich versuche aber so ernst zu bleiben.
Mich hat es aber auch total interessiert, was deiner Meinung nach deine Planung oder dein Training am meisten so unterscheidet von anderen.
Ja. Also ich glaube, es ist genau das. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so richtig hintergestiegen bin, was wir da machen, sondern ich vertraue Hendrik da schon auch einfach nicht blind. Also wir tauschen uns sehr viel aus und ich sage auch, wenn ich irgendwie denke, dass was nicht so richtig läuft, aber es passiert schon sehr oft, dass Hendrik minutenlange Sprachnachrichten von meinen Gefühlen und meinem Erleben übers Training bekommt und ich dann die Sprachnachricht ende mit: Ich hoffe, du kannst damit irgendwas anfangen.
Geil.
Ich weiß nicht, wie wir damit weiterfahren sollen. So, also wie wir mit meinen Gedanken, was man da jetzt für eine Schlussfolgerung irgendwie draus ziehen soll. Ja, und dann gebe ich das sozusagen alles ab und der macht damit irgendwas. Und ich denke, der größte Unterschied ist, aber ja, ist jetzt halt schwierig zu sagen, weil ich glaube, Hendrik macht das ja mit allen. Also er trainiert einfach nicht mit Blöcken und solchen Dingen. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass wenn was funktioniert, dann wird es eben so lange ausgereizt, bis es halt eben nicht mehr funktioniert und nicht, ich glaube, nach 5 Wochen haben wir so viel Fatigue angehäuft, dass wir das nicht mehr machen sollten, sondern also dann geht's erst richtig los.
Aber ich ganz kurz, ich finde eigentlich den anderen Aspekt, den du vorher genannt hast, komplett game-changing. Also es scheint ja so, als würdest du einfach alles, was dir zu Training einfällt, sammelst du irgendwie und wirfst es Hendrik entgegen. Und sagst, hier, mach.
Ja, also und wenn ich's, also ist jetzt nicht so, dass ich ihm jede Woche einen Podcast aufnehme mit allen meinen Gedanken, aber wir trainieren ja auch sehr häufig zusammen. Und haben da auch feste Zeitfenster jede Woche, in denen wir zusammen trainieren möchten. Und da kriegt er halt auch immer viel mit. Also alles und alles, was mir in den Kopf kommt, wovon ich irgendwie denke, dass es relevant wäre, das werfe ich ihm halt wirklich hin. Also kann man schon so sagen.
Das ist eigentlich perfekt.
Ja.
Also du kriegst halt so viel Material, also aus Coach-Perspektive kriegst du so viel Material, mit dem du viel effizienter arbeiten kannst, als wenn du so bei den Trainees so ein bisschen hinterherrennen musst und sagst, hier, wie lief's denn? Na, erzähl doch mal, wie fühlst du dich?
Und auch dann, mal gerne, bitte schreib mir doch noch 2 Sätze dazu, nicht nur die HPI und das Gewicht.
Ja, genau, so. Und wenn du einfach wirklich viel von diesem Input bekommst, kannst du für dich selber filtern und wirst viel effizienter arbeiten können, als wenn das andersrum passiert. Und das finde ich großartig. Also das ist, glaube ich, für mich heute das größte Learning vielleicht, Trainees ein bisschen dazu zu animieren, sich proaktiv dazu zu entscheiden, sich zu melden, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen, Fragen zu stellen und alles Mögliche.
Auf jeden Fall. Und das, also das kann man vielleicht auch so sagen, weil also am Anfang war das noch viel mehr. Also als ich mit Hendrik angefangen habe, da war ja...
Sollte auch so sein, würde ich sagen.
Ja, ja, natürlich. Und als ich mit Powerlifting angefangen habe, da war Powerlifting ja noch wirklich richtig klein in Deutschland. Und ich hatte auch keine Ahnung, wie jetzt so eine Trainee-Coach-Beziehung, was das so ist. Also heute weiß man ja da irgendwie viel drüber, dass viele Leute ein Feedback-Gespräch am Ende der Woche haben oder bekommen und Technikanalyse oder so. Und bei mir war das irgendwie so von einem auf den anderen Tag, okay, ich habe jetzt einen Coach. So. Und ich habe mich sofort in so einer Verantwortung gefühlt. Ich dachte so, oh Gott, ich habe jetzt einen Coach. Und dann habe ich mein Training gemacht, Trainingstag 1. Und dann erstmal so eine WhatsApp-Seite Nachricht geschrieben dazu. Und
ja.
Also wir haben dann natürlich jetzt so im Nachhinein häufiger drüber gesprochen, aber Hendrik hat mir das dann auch so gespiegelt, dass er am Anfang so dachte, okay, da kommt aber jetzt irgendwie ganz schön viel zurück und ja, gucken wir jetzt mal, was wir so damit anfangen. Und ich habe mich aber immer so in so einer Verantwortung gefühlt, ich muss das so alles sagen. Und das war rückblickend betrachtet natürlich genau der richtige Weg, weil wir ja so direkt auch so ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnten, indem ich einfach immer alles sagen kann, was so ist.
Ich glaube halt, dass da auch immer eine Fähigkeit vom Trainee oder vom Athleten dazu gehört, ein bisschen zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Also klar, im Zweifel eher sagen. Also ich versuche da auch immer so zu sagen, wenn mir jemand sagt, ah, irgendwie haben wir rechte Schulter oder irgendwie zickt heute oder sowas, sage ich immer, ey, gut, dass du das gesagt hast und halt mich da bitte auf dem Laufenden. Auch natürlich, es können auch Gedanken sein, dass man sich irgendwie unwohl fühlt oder irgendwas komisch ist oder einem was überhaupt keinen Spaß mehr macht. Sowas ist total wichtig. Aber ich glaube, man kann das dann auch übertreiben. und du meintest ja auch, es wurde dann halt natürlich immer präziser. Aber generell glaube ich auch, dass es extrem wichtig ist, möglichst. Weil nur so kann man ja das Training verändern, weil man kann ja nicht die Gedanken vom Trainee lesen oder jedes Mal dabei sein und sich jeden Lift angucken, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist nämlich auch ziemlich hängen geblieben, dass ihr in irgendeiner Folge mal darüber gesprochen hattet, wie ihr denn Fortschritt messt. Und er dann gesagt hatte, dass für ihn irgendwie eine ziemlich wichtige Metrik ist, zu schauen, ob der Lifter irgendwie gerade Spaß im Training hat.
Mhm.
Und das hat bei mir sofort Resonanz erzeugt. Also ich konnte da total mit relaten, weil ich glaube, dass die Trainees, wenn sie ein bisschen achtsam sind, halt Dinge, also sehr, sehr feinfühlig für die Dinge sind, die im Training passieren. Und bei mir hat das auch ein bisschen gedauert, ehe ich mich darauf vertrauen konnte, zu merken, wenn was irgendwie läuft oder wenn was nicht so läuft. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich mich nicht schon mal so aus dem Leben geschossen, dass ich 5 Wochen nicht heben konnte. Also das ist auch schon passiert. Aber ich habe es halt auch gemerkt in dem Moment, aber ich habe es nicht gesagt, weil ich dachte, das muss so sein.
Ja.
Und jetzt kann ich dem halt mehr Vertrauen schenken und das dann einfach sofort sagen. Ich kann sagen, ja, das sieht jetzt hier irgendwie gut aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das war zu viel. Und dann regulieren wir natürlich auch dagegen. Wenn auch nicht mit einem Deload meistens, sondern eher mit ein bisschen was reduzierter.
Also ich denke, ich werde auch mal Hendrik generell versuchen, hier eine Folge zu verhaften und ihn jetzt zu interviewen. Was er mir so ein bisschen mitgegeben hat, was ich interessant fand, ist, dass er gesagt hat, im Vergleich zu anderen macht, was du schon so ein bisschen gesagt hast, konzentriert er sich nicht so auf Blocklängen, sondern er versucht, einen Block zu finden. Und wenn der Athlet sagt, er smoked alle Gewichte, dann verändere ich da auch nicht irgendwie die API, dass man am Ende irgendwie in so einem Peak reinfährt, sondern ich versuche den so lange auszuquetschen wie möglich und wiederhole das halt, passt entsprechend, glaube ich, das Gewicht an, meint er. Aber er versucht das halt so lange wie möglich nicht mit Absicht in eine Ermüdung reinzufahren. Und was ich lustig fand, er meint, damit teste ich dann auch mal regelmäßig die Geduld und weiß ich auch nicht, die stoische Resilienz meiner Trainees, indem die dann halt auch mal 12 Wochen da relativ repetitiv das machen können. Das ist bei dir auch so, habe ich gehört, dass du sehr lange Blöcke dann fährst und wahrscheinlich was Ähnliches einfach machst.
Ja, also ich glaube, Block. Meine Vorbereitung zur WM letztes Jahr war irgendwie 36 Wochen oder so und davon waren 3 Wochen Deload. Alles andere war, hat funktioniert und wir machen weiter.
Ja, das ist natürlich schlau. Also ich bin ungern der Böse, aber ich glaube, wir müssen hier langsam mal ein Ende finden. Wir sind hier bei fast 1,5 Stunden und wenn es jetzt noch arg länger geht, dann schiffe ich mir ein, glaube ich. Deshalb, ich hätte noch 2 schnelle Fragen für den Abschluss. Die eine wäre, wie sieht deine Zielsetzung jetzt für das aktive Jahr aus? Also 2024, welche Wettkämpfe sind geplant? Wie erhoffst du dich zu platzieren?
Also geplant ist erstmal Weltmeisterschaft Junioren und dann Europameisterschaft Junioren 6 Wochen später.
Wo finden die dieses Mal statt alle?
Malta ist die WM und die EM in Litauen. Oder hat Isa was von Litauen gesagt? Also irgendwas ist in Litauen.
WM aktive ist in Litauen.
Ach so, dann ist es das gewesen. Ja, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay, egal.
Ich werfe das sehr häufig auseinander. Ja, und dann eine Woche später Deutsche Meisterschaft Junioren in Köln. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Mhm. Mein Ziel ist es, noch besser vorbereitet zu sein. Also ich glaube, es ist letztes Jahr leichter gewesen für mich, alleine weil das Feld letztes Jahr viel enger war. Also wir waren 8 Leute, die im Training relativ gleich stark sind und wer dann letztendlich die Führung übernimmt, war unklar. Aber wenn man seinen Titel verteidigen möchte, ist es, glaube ich, eine andere Sache. Mhm. Und ich glaube, darauf muss ich vorbereitet sein und das vor allem mental. Also, dass ich vor allem darauf vorbereitet bin. Nicht zurückzuscheuen. Also, dass ich weiter nach vorne presche und nicht mich auf irgendwas, also nicht, dass ich mich ausruhen würde, aber es ist eben eine andere Position, aus der man jetzt rausspielt und darauf will ich vorbereitet sein. Mhm. Und dann hoffe ich, dass ich eben die Titel verteidigen kann. Also, das ist natürlich ganz klar das Ziel.
Okay, bringt natürlich viel Weitsicht mit sich. Und ich würde sagen, Maxi, wenn du jetzt keine tiefer einschneidenden Fragen hast, würde ich hier eine Abschlussfrage formulieren. Wie sieht's da aus?
Gerne.
Okay. Wie würdest du es beschreiben? Wie groß ist die Bürde, sich jeden Morgen 2 internationale Goldmedaillen um den Hals zu hängen, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, Helena, du bist die Beste.
Ich wünschte, sie wäre größer, weil ich wünschte, ich würde es mir ein bisschen häufiger sagen, wenn ich es ehrlich sagen darf. Weil,
ja, darfst du.
Also, ich bin ja jetzt auch nicht ganz naiv und weiß natürlich, dass ich nicht die Beste bin und dass es da noch einige Herausforderungen auf der Welt gibt, denen ich mich noch nicht habe stellen dürfen. Also sei es eine Jay Jacobs oder sei es dann eben generell die Welt der Aktiven.
Ganz Frankreich einfach.
Ganz Frankreich, so ungefähr. das heißt, also ich möchte es fast gar nicht laut aussprechen, aber für mich ist es alles nett gerade. Aber es fühlt sich bei weitem nicht so an, als wäre ich irgendwie an irgendeinem Punkt, an dem man jetzt schon so zurückblickt und sagt, ach, guck mal, was ich erreicht habe oder so. Also ich glaube, dafür ist es noch zu früh und das soll einfach der Anfang sein von was noch viel länger dauert. Deswegen.
Das hast du ganz toll gesagt, wenn ich das mal so festhalten darf.
Super Schlussworte,
ganz wunderbar.
Ja.
Und deshalb würde ich sagen, popeln wir hier nicht lange rum. Wir entlassen euch damit in die Freiheit und dich auch, Helena. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, wir können das irgendwann mal wiederholen. Ich denke, es gibt sicherlich noch so das ein oder andere Thema, was wir aufgreifen können und wonach wir dich nach deiner Expertise fragen dürfen und möchten. Vielen Dank, Maxi, dass du das organisiert hast. Und ja, ich würde sagen, ich überlasse die letzten Worte an euch und verabschiede mich und freue mich auf die nächste Woche.
Ja, also ich würde mich ganz herzlich bedanken. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich will mich aber auch nochmal für den bisschen häufigen Start entschuldigen. Irgendwie war ich dann durch die große Ankündigung doch noch ganz nervös. So völlig aus dem Nichts. Aber es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, entschuldigen musst du dich nicht. Ich finde, du hast es großartig gemacht. Und wenn euch das auch gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne. Folgt Helena auf, wie ist denn dein Instagram-Handle?
Helena.Mariella.
Mariella.
Mariella.
Genau.
Maxi_Producer und Falk.Incredible.
Punkt.
Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.
Tschüssi.
Geil, so ich geh pissen. Oh.